Aktuell beschäftigt uns Technologen vor allem der Aufbruch in das Zeitalter der Quantentechnologie. Doch warum ist das so? Klar ist eines, nur wer heute im Bereich Quantentechnologie erste Gehversuche unternimmt, kann morgen mit der internationalen Konkurrenz mitlaufen. Also, worauf warten Sie noch? Mein Name ist Christina Beinlich und meine Interviewgäste heute sind Prof. Dr. Claudia Lehnhoff-Poppin, Leiterin des QAR Labs und Leiterin des Lehrstuhls für mobile und verteilte Systeme am Institut für Informatik der Ludwig-Maximilians-Universität München, und mein Kollege Dr. Andreas Böhm. Er leitet bei Bayern Innovativ das Quantentechnologie-ThinkNet. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Frau Lehnhoff, Sie erweitern jetzt schon seit einigen Jahren mit Erfolg Ihre Expertise im Bereich KI hin zum Quantencomputing. Warum spielt das gerade jetzt eine so große Rolle?
Quantencomputer können Aufgaben lösen, die bei herkömmlichen Rechnern völlig unmöglich sind. Oder sie können das immens schneller tun und für eine größere Komplexität. Und das nennt man Quantenvorteil. Und um diesen Quantenvorteil zu realisieren, haben wir 2016 das Quantum Applications and Research Lab gegründet, wo wir auf verschiedene Quantenrechner weltweit zugreifen, um zu schauen, was können diese Rechner heute schon. Als Beispiel, wir sind auf dem IBM-Rechner, auf Fujitsu, auf D-Wave, auf Rigetti und schauen dann für Use Cases aus der Wirtschaft, was kann heute schon auf diesen Rechnern gelöst werden.
Welche Relevanz hat das Quantencomputing für Ihre Aktivitäten und die bayerische Wirtschaft?
Wir schauen, dass wir den Firmen schnellstmöglich helfen, einen Quantenvorteil zu erzielen. Und damit die Firma erstmal den Einstieg schafft, haben wir gesagt, wir teilen 6 verschiedene Level ein, um hier eine Migration zu starten. So die Level 0 und 1, das ist, wenn die Firma am Überlegen ist, ob sie Quantencomputer nutzen will, wenn sie sich damit beschäftigt hat. Und dann wird es interessant auf Level 2. Dort sprechen wir von einer Longlist. Das heißt, wir schauen mit der Firma gemeinsam, was sind typische Fälle, um einen schnellen Einstieg in das Quantencomputing zu ermöglichen, um zu gucken, wo sind Use Cases, die man heute schon auf einem Quantenrechner programmieren könnte. Und in Level 3 selektieren wir, bewerten die, was sind frühe, schnelle, gut geeignete Use Cases, um dann so einen Spitzenreiter zu identifizieren. Und auf Level 4 sagen wir, diesen Use Case, den verproben wir, den bringen wir auf einen oder auf alle Rechner, die wir im Lab haben, auf alle 4 und machen dann eine Prediction, also eine Hochrechnung, wann wird die Hardware der Quantenrechner so groß sein, dass die Firma dort etwas erreichen kann, was heute noch unmöglich ist. Und da kommt dann eine Jahreszahl im Prinzip raus.
Andreas, du bist bei Bayern Innovativ Leiter des Quantentechnologie-ThinkNets. Warum beschäftigen wir uns bei Bayern Innovativ mit der Quantentechnologie?
Wir greifen das Thema eigentlich noch eine Flugebene höher an und versuchen, diese Emerging Technology an unsere bayerische klassische Industrie anzudocken. Das heißt, wir verstehen uns hier als Botschafter des Themas und unter anderem nicht nur in dem Bereich des Quantencomputings, sondern auch in den Bereichen der Quantenkommunikation, des Quantum Sensings und der Quantensoftware. Wir versuchen, eine Awareness zu schaffen, was aus Sicht der Anwender diese Technologie für Möglichkeiten eröffnet. Und zwar nicht von Basis aus der Grundlagenforschung, da mischen wir uns nicht ein, damit haben wir nichts zu tun, sondern immer aus dem Blick der Anwender. Das ist eigentlich der klassische Vorgang eines Technologietransfers. Wie kriegt man eine Technologie, die man hier verstanden hat, in verschiedene Branchen rein und wie zeigt sich das in den diversen Ausprägungen?
Frau Lehnhoff, mit Blick jetzt auf die Anwender und Anwendungen, in welchen Branchen könnte Quantencomputing denn zeitnah zu einem Mehrwert führen?
Da müssen wir erstmal schauen, was sind Anwendungen, also frühe zeitnahe Anwendungen. Da sehen wir 3. Wir sehen Simulationen, Optimierungen und die Quantentechnologie angewandt auf die KI, auf die künstliche Intelligenz. Ich nehme mal als Beispiel die Optimierung. Bei der Optimierung kann man quasi jede Aufgabenstellung, die mit kombinatorischer Optimierung zu tun hat, zu einem schnellen, frühen Quantenvorteil führen. Kurze Wiederholung aus der Mathematik von früher. Was ist kombinatorische Optimierung? Das ist was ganz Einfaches. Ich betrachte eine große Menge von diskreten Elementen. wähle daraus eine Teilmenge aus, die Nebenbedingungen entspricht und bezüglich einer Kostenfunktion optimal ist. Oh Gott, das hört sich ganz schrecklich an. Machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Wir nehmen mal so einen LKW mit 5 großen Paletten, die sollen in 5 Städte ausgeliefert werden. Dann habe ich die 5 verschiedenen Städte und die Menge der diskreten Elemente, das wäre die Menge aller nur denkbaren möglichen Routen. 5 Fakultät ist das, 5 mal 4 mal 3 mal 2, also im Prinzip 20 mal 6, 120. Ich habe 120 verschiedene Routen, wie der LKW die verschiedenen Städte abfahren könnte. Daraus wähle ich eine Teilmenge aus. Die einfachste Teilmenge ist eine Einermenge. Also ich will genau eine Route haben, die dem Fahrer empfohlen wird. Diese Route fährst du. Und die soll Nebenbedingungen entsprechen. Das ist der Abstand zwischen je 2 Städten. Die muss ich aufaddieren, diese Nebenbedingungen oder diese Entfernungen. Das ergibt dann die Gesamtlänge. Und diese Route, die ich suche, soll minimal sein. Also die Kostenfunktion, die Kosten ist Benzin, Zeit, Weg, Verschleiß des Autos. Ich will die kürzeste Strecke haben. Das ist die kombinatorische Optimierung. Und jetzt hört sich das so einfach an. Was macht der klassische Rechner? Der klassische Rechner würde jetzt die 120 verschiedenen Routen alle einmal durchrechnen und würde jeweils gucken, die Route 1 statt A, B, C, D, E hat 460 Kilometer, die Route 2 A, B, C, E, D hat 430 Kilometer und so weiter. Das heißt, 120 Mal berechnet er die Länge der Route und guckt, was ist die kürzeste Entfernung, die kürzeste Route. Das klingt so einfach, aber wir haben eine riesengroße Komplexität. In dem Moment, wo wir 50 Städte haben, haben wir mehr Routen, 50 Fakultät, mehr Routen als Atome im gesamten Weltall sind. Kein klassischer Rechner dieser Erde wird je 50 verschiedene Städte mit allen nur denkbaren möglichen Routen berechnen können. Und der Quantencomputer, der kann das quasi in einer Operation machen. Der kann das sofort und ganz, ganz schnell. Und deshalb ist ein wahnsinniger Nutzen da aus dieser Quantentechnologie. Ja, und nun ist die Frage, wie ist die Anwendung? Die Anwendung, die haben wir nicht nur auf Routen, sondern die Routen wären jetzt so ein Fall aus der Logistik. Ich kann aber auch sagen, wenn ich mir die Fabrik der Zukunft anschaue mit Roboterarmen, was ist die Route, die der Roboterarm, der 5 Punkte schweißen muss, auf diesem Blech ausführt. Auch da brauchen wir kürzeste Routen. Oder wir können sagen, in der kombinatorischen Optimierung nehmen wir als Menge der diskreten Elemente nicht Routen, sondern wir nehmen im Prinzip die Aufteilung von Geld, Portfoliooptimierung, auf verschiedene Fonds, auf Aktien, auf Sachanlagen. Auch da wäre die Frage, wie teile ich das Geld auf welche Sachanlage auf? Welche verschiedenen Möglichkeiten der Kombination gibt es? Und wo wäre die Rendite dann größtmöglich? Oder ich gehe in die Arzneimittelforschung. Ich sage, ich habe verschiedene Wirkstoffe, 5 verschiedene Wirkstoffe, 50 verschiedene Wirkstoffe und will Teile dieser Wirkstoffe nehmen in ein Reagenz Glas schütteln und daraus ein Vakzin oder ein Medikament herstellen. Was ist das Optimum? Und in dieser Anwendung, branchenübergreifend, gibt es quasi jede Branche, die irgendwie Anwendungen für das Quantencomputing bietet.
Andreas, Frau Linhoff hat es jetzt gerade schön erklärt, das Quantencomputing ist nicht auf eine Branche begrenzt, sondern beeinflusst viele Branchen. Kannst du das anhand unserer Spezialisierungsfelder mal veranschaulichen?
Dieses Beispiel, ich sage mal salopp, das Problem des Handlungsreisenden, dieses mal grundsätzlich zu verstehen, sieht man eigentlich sofort, dass es überall Anwendung findet. In der Mobilität, am Beispiel Verkehrsflüsse, in der Energie für Energieoptimierungen, Produktionslogistik, Gesundheit. Frau Linhoff hat schon einiges genannt. Und das sind natürlich tatsächlich Sachen, die kann man morgen schon umsetzen und auf die Straße bringen. Darüber hinaus gibt es natürlich nur mittel- und längerfristige Aspekte, die dann nicht nur das Quantencomputing betreffen, sondern auch dann die Simulation von Molekülen. Da braucht man dann schon komplexere Rechnerarchitekturen oder wenn man in den Bereich der Quantensensorik geht, wo man ja die Störanfälligkeit dieser Quanteneffekte nutzt, um eine Messung vorzunehmen, zum Beispiel für die Anwendung Pyrometer bzw. satellitenfreie Navigation. Aber es gibt auch noch den Aspekt der Kommunikation. Hier ist ja das Thema Quantenkryptographie, dass Verschlüsselungssysteme aufgebrochen werden können, auch ein anderer Aspekt. Die sind auch andere Aspekte der Quantentechnologie und hängen nicht nur an dem Aspekt des Quantencomputings. Wir werden alle diese Themen natürlich besetzen und wir werden auch so Fallbeispiele zeigen, wie Sie sie dann auf unserer Homepage finden werden. Aber das Thema der Optimierung ist eigentlich das, wo Sie schon direkt morgen ansetzen können.
Können Sie uns jetzt dafür ein konkretes Anwendungsbeispiel geben, Frau Lenhoff? Wann können denn Probleme wirklich auf Quantencomputern gelöst werden?
Total gerne. Nehmen wir mal den Flughafen München. Am Flughafen München in einer Hochlastzeit haben wir am Terminal 2 ungefähr 50 Gates und wir rechnen mit etwa 250 Flugzeugen, die tagsüber auf diese Gates verteilt werden müssen. Der klassische Flughafenbetrieb sieht so aus, dass das Flughafen zwei riesengroße Rechenzentren hat und über Nacht wird in einem der Rechenzentren geschaut, was ist für den Folgetag die bestmögliche Andockstrategie, um die Flugzeuge an diese Gates zu verteilen. Das ist ein Problem der kombinatorischen Optimierung. Das heißt, wir haben Nebenbedingungen, wir haben Reisende, die umsteigen, die also von einem Gate zum anderen laufen müssen. Wir haben Flugzeuge, die vielleicht gerade im Inland, die viele, also keine Hubreisenden haben, sondern die ankommen aus, die Reisenden aus den Bahnhöfen, von der S-Bahn oder ins Parkhaus müssen. Und diese gesamte Logistik, die kann man in diese Nebenbedingungen bringen und dann sagen, optimal wäre es, wenn die Reisenden sich alle wohlfühlen und minimale Wege haben. Sprich, ein wunderschönes Beispiel, um das auf den Quantencomputer zu bringen. Läuft im Moment eine ganze Nacht durch, könnte man mit einem Quantencomputer in kürzester Zeit machen. Auch wenn ein Flieger Verspätung hat, der Stundenplan, der Fahrplan mit den Andockstationen aus dem Rudergerät könnte man sofort optimieren. Und das haben wir sowohl für das Annealing als auch für das Gate-Model durchgerechnet, auf unsere verschiedenen Rechner gebracht. Und für das Annealing sieht es so aus, dass wir 12.500 Qubits bräuchten. Im Moment haben wir eine wesentlich niedrigere Zahl von Qubits auf den Rechnern. Das heißt, Stand heute ist es so, dass wir 12 Gates und 12 Flugzeuge und 5 Gates optimieren können. Also wir sind bei einem Bruchteil, also nicht mal einem Zehntel von dem, was der Flughafen braucht. Aber in dem Moment, wo die Hardware sich verbessert, werden diese Szenarien auch größer. Und die 12.500 Qubits, die wir bräuchten für das Terminal 2 im Echtzeitbetrieb, die haben wir, wenn die Hardwarefirmen recht behalten und mit der Produktion großer Quantenrechner nachkommen, haben wir die ungefähr in 5-6 Jahren. Dazu kommen noch eine ganze Reihe von Dingen, die es uns schwieriger machen. Also als Beispiel, wir brauchen logische Qubits. Die logischen Qubits, die unterdrücken das Rauschen, die sorgen für korrekte Ergebnisse. Google geht davon aus, dass wir 1000 physikalische Qubits brauchen zur Realisierung eines logischen Qubits. Dann müssen wir betrachten, wie ist die Fehlerkorrektur, wie wird sowas effizient gemacht. Aber auch dann, wenn das Ergebnis verrauscht ist und wir mehrfach diesen Quantencomputer durchlaufen lassen und im Moment sind wir mit Fällen drauf, die in 2% der Fälle nur das bestmögliche Ergebnis liefern, aber auch dann können wir im Prinzip schauen, dass wir einfach mehrfach paar Sekunden diesen Quantencomputer laufen lassen und dann das Optimum dazu berechnen. Das nennt man Post-Processing. Mit dieser Forschung beschäftigen wir uns und wir glauben, dass in etwa 5-6 Jahren wirklich große Szenarien, große Cases auf dem Quantencomputer laufen können und dann bereits einen Mehrwert für die Industrie bieten.
Angenommen, ich bin ein Unternehmen, höre diesen Podcast und werde so auf das Thema Quantentechnologie aufmerksam. Ich möchte jetzt gerne in dem Bereich durchstarten. Andreas, was kannst du da mit deinem Team für mich tun?
Ja, natürlich docken Sie zuerst bei uns an. Wir sondieren mal die Lage. Was braucht ihr denn? Ist es überhaupt möglich? Und versuchen natürlich, jemanden zu finden, zum Beispiel auch natürlich das QAR Lab mit der Frau Professor Lenhoff, der eine so eine Lösung umsetzen kann. Das machen wir einerseits, nämlich dass wir Anwendungen suchen für unsere bestehende Industrie. Aber andererseits verstehen wir uns auch als Vermittler von Kompetenzen unserer hochspezialisierten klassischen Zulieferer. Und das meint Folgendes: Um einen so einen Quantencomputer hochzuskalieren oder im Bereich Quantensensing eine entsprechende Hardware zu bauen, brauchen Sie Technologie, die das auch leisten kann. Das heißt, Sie brauchen eine schnellere Elektronik, Sie brauchen Mikrowellenpulse, die das leisten, Sie brauchen Tieftemperaturtechnik und so weiter. Neue Materialien, um neue Qubits herzustellen. Das heißt also, wir haben ja auch hochspezialisierte KMU, die auch aus unserer, ich sag mal, klassischen Industrie kommen, die durchaus ein neues Geschäft bzw. Geschäftsmodell in dieser Technologie finden können. Und dafür sind wir auch Vermittler. Das haben wir in der Vergangenheit schon gemacht, wo man sagt, wer kann denn was und wie können die in diesem neuen Thema auch als Geschäftsmodell Zulieferer von Hardware tätig werden. Also Anwendung einerseits und Vermittler für Technologie andererseits. Daneben haben wir natürlich unseren Auftrag mit der Öffentlichkeitsarbeit, eine Awareness und ein Bewusstsein zu schaffen für diese Technologie. Das machen wir über Podcast oder über so Interviews, über Webinare, all that stuff. Aber wir führen natürlich im Hintergrund ganz viele individuelle Gespräche, um herauszufinden, was wird denn da gebraucht und wer könnte da helfen, entweder in der Umsetzung oder als Zulieferer. Das läuft alles sehr individuell ab und wir sind da natürlich dabei, ein großes Netzwerk aufzubauen. Und da möchte ich auch gerne auf unsere Internetseite verweisen. Wir haben da eine Kompetenzlandkarte, wo man sich eintragen kann, über welche Technologie und welches Know-how man verfügt und was man auf dem Markt anbieten kann, beziehungsweise was man denn noch sucht. Das ist eine Möglichkeit, eine Plattform, um hier Suche und Gehsuche in dieser neuen Technologie zueinander zu bringen. Aber natürlich sind wir immer für ein persönliches Gespräch offen und stehen als Ansprechpartner hier zur Verfügung.
Ja, jetzt sind wir schon am Ende von unserem Podcast angelangt. Ich habe noch eine Frage an Sie beide. Frau Professor Linhoff, Sie beginnen. Welche Botschaft geben Sie den interessierten Unternehmen mit auf den Weg?
Ja, ich glaube, die Botschaft ist, packen wir es an. Lassen Sie uns gemeinsam schauen, dass Sie auf die Quantenrechner kommen. Wir sind im Moment mit großen Firmen wie BMW, BASF, Siemens, SAP dabei, auf den verschiedenen Quantencomputern, nicht den Simulatoren, den echten Quantencomputern, Use Cases zu verproben. Gerne kommen Sie zu uns und lassen Sie uns schauen, was ist in Ihrer Firma, in Ihrem Unternehmen möglich? Wie können Sie den Einstieg auf das Quantencomputing schaffen?
Das knüpft hervorragend an die Intention von Bayern Innovativ an, dass das Thema neben den Forschungsaktivitäten jetzt auch auf die Straße muss und ein wirtschaftlicher Turnover erzeugt werden muss und kann.
Also ich bin sehr gespannt, wie sich der Bereich weiterentwickeln wird. Ich werde natürlich Ihre Aktivitäten aufmerksam weiterverfolgen. Für heute sage ich herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
Vielen Dank auch von unserer Seite.
Fröhliche Verschränkungen wünsche ich.